Am 24.09. ist die Bundestagswahl. Wir haben 7 Direktkandidaten aus Ulm im Gespräch. Ab Montag, den 11.09. jeweils um 16 Uhr auf der 102,6 und dem Livestream. Mehr Infos findet ihr auf
www.freefm.de.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen heute Nachmittag zu einer Spezialsendung hier auf Radio Free FM. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht es bitte spätestens heute. Streicht euch den kommenden Sonntag dick, fett und rot im Kalender an, denn dort ist die Bundestagswahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual und bekannterweise ist es nicht ganz einfach, den für sich passenden Kandidaten bei der Wahl dann letztendlich rauszufinden. Wir wollen da ein bisschen Hilfestellung sein und haben seit Anfang vergangener Woche die Direktkandidaten hier aus der Region bei uns im Radio vorgestellt. Ronja Kemmer von der CDU war bei uns, Hilde Matthias von der SPD, aber auch Anja Hirschel von der Piratenpartei und Marcel Emmerich von den Grünen. Diese und weitere Sendungen gibt es jederzeit auch zum Nachhören auf unserer Homepage freefm.de. Und heute haben wir einen weiteren Direktkandidaten aus der Region, der in den Ring steigt und sich den äußerst kritischen Fragen der Freefm-Redaktion stellen wird. Herzlich willkommen im Studio von Radio Freefm an Alexander Kulitz von der FDP.
Ja, vielen Dank, Julius, für die Einladung.
Ich bin jetzt bestimmt der 228.000. 351. Person hier im Wahlkampf, der jetzt Fragen zum Parteiprogramm, digitale Infrastruktur oder die Ziele der Ulmer FDP fragt. Wie nervig ist denn so ein Wahlkampf wirklich?
Gut, also wenn man natürlich jetzt nicht in die Politik reingeboren ist, so wie es mir geht, oder jetzt nie groß Verantwortung in den jungen Organisationen hatte, dann ist es schon ein bisschen eine Umstellung. Es ist eine Form der Übung, ganz klar. Und man muss sich daran gewöhnen, dass man einfach immer wieder auch das Gleiche sagt. Und das ist sicherlich eine Sache, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil man immer natürlich im Hinterkopf hat, wieso, das habe ich doch gerade vorhin erst erzählt, aber das war natürlich jemand ganz anderem, dem man etwas erzählt hatte. Und man muss sich da, glaube ich, schon dran gewöhnen, aber das geht dann auch ganz schnell.
Wann geht der Wahlkampf eigentlich los? Oder wann ging der Wahlkampf los?
Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich einen Startschuss gibt oder einen Starttermin. Es gibt natürlich klare Termine, zum Beispiel ab wann man plakatieren darf. Und dann wird es auch immer wieder durch die Medien im Prinzip hochgepusht, wann jetzt der Wahlkampf offiziell in die Höchstphase kommt oder losgeht. Aber gefühlt, gerade seitens auch der FDP, ist es ein Prozess gewesen, der jetzt schon einige Jahre andauert. Wir mussten die Hausaufgaben machen, wir mussten viel tun. Und ich glaube, das ist durchaus auch schon eine Form von Wahlkampf gewesen, nämlich diese innere neue Aufstellung, die innere neue Findung der neuen liberalen Gedanken. Und das hat sich dann schleichend im Prinzip sicherlich über die Sommerferien jetzt in einen etwas heftigeren Wahlkampf gegen Ende, ist es übergegangen.
Eine sehr spannende Sache. Sie sprechen die Umfragewerte an von der FDP, die wollen wir nachher natürlich auch noch ein bisschen beleuchten. Ihre Schwester Jessica Kulitz sitzt ja im Gemeinderat für die CDU. Wer von Ihnen beiden war eigentlich als erstes parteipolitisch aktiv? Sie oder Ihre Schwester?
Ganz klar, die Jessica. Allerdings sitzt sie jetzt ja nicht mehr im Gemeinderat. Jessica ist jetzt in den USA mit ihrem Mann und weil sie dort im Prinzip jetzt beruflich für die Firma tätig ist, hat sie sich auch entschieden, nicht mehr zu kandidieren bei der letzten Gemeinderatswahl. Aber sie ist sicherlich die von uns, ich habe ja noch 4 weitere Geschwister, im Prinzip die allererste war, die in die Politik in dieser Form gegangen ist. Mhm. Also im Prinzip ist es nur Jessica und ich, die politisch aktiv sind. Das war eine ganz nette Geschichte, wie sie damals zur Politik kam und sie hat dann ja auch in der Union sehr schnell eine Heimat gefunden und gerade in der Jungen Union über viele Jahre hinweg ja auch den Kreisvorsitz inne gehabt, viele andere politische Themen begleitet und ich habe in der Zeit sie durchaus auch unterstützt und habe sie da auch innerhalb der Jungen Union unterstützt. War eine spannende Zeit. Mein politisches Interesse kam eigentlich erst über ein Praktikum damals bei Annette Schavan, was ich im Rahmen des Studiums oder im Rahmen des Referendariats absolvieren musste.
Mhm. Ihre Schwester sitzt ja bei der CDU. Was hat sie falsch gemacht, dass Sie zur FDP gegangen sind?
Auch ich glaube nicht, dass meine Schwester irgendwas falsch gemacht hat. Interessanter ist eher, wie meine Schwester jetzt am 24. wählt. Aber nein, ich glaube, der Punkt ist der, es gibt natürlich schon große Unterscheidungen von der Union auch zur FDP, die schon auch strukturell veranlagt sind. Die Union ist eine Volkspartei, da passiert die Politik im Prinzip wirklich auch schon innerhalb der Partei. Das erlebt man auch ganz knallhart in Berlin, weil man halt doch immer wieder sieht, dass zum Beispiel der MIT oder der PKM, das ist der Parlamentskreis Mittelstand, das ist die größte innerfraktionelle Vereinigung in Berlin innerhalb der CDU-Fraktion. Und man merkt aber leider, dass deren aus meiner Sicht richtige Vorstellungen und richtige Ideen, Wirtschaftspolitik zu machen, es nicht einmal schaffen, innerhalb der Union wirklich Fuß zu fassen, weil natürlich andere Interessensvertreter auch dort sind. Da ist die CDA, ist die Arbeitnehmerschiene, da ist da die Kommunalpolitiker und viele, viele verschiedene. Und da ist innerhalb dieser Riesenpartei bereits der politische Austausch. Und das ist natürlich bei der FDP in dieser Form nicht gegeben, weil sie einfach viel kleiner ist. Sicherlich sind es inhaltlich immer wieder Themen, wo man sich neu finden muss. Für mich persönlich ist das Liberale einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, die in der CDU durchaus auch gegeben ist, aber vielleicht nicht ganz in der Form, wie wir es bei der FDP handhaben. Mhm. Und das war für mich dann am Ende doch auch der Grund, mich bei der FDP zu engagieren, letztendlich, ja.
Jetzt interessiert uns am Anfang so ein bisschen ein paar Facts zu Ihrer Person. Lieblingsessen können Sie getrost ausklammern. Ihre Lieblingsfarbe kennen wir ja. Aber alles Weitere, was aus Ihrem privaten und natürlich auch beruflichen Umfeld angeht, würde uns jetzt am Anfang brennend interessieren.
Ja gut. Also gelb wäre jetzt nicht meine Lieblingsfarbe im privaten Bereich. Kommt selten vor, dass ich mich jetzt gelb kleide oder ähnliches. Obwohl es eine schöne Farbe ist, ohne Frage. Ja.
Dann tippe ich auf dunkelblau.
Blau mag ich sehr gern. Auch grün ist eine tolle Farbe, so ein richtig schön kräftiges Grün, aber ein dunkelblau gar nicht falsch, ne, absolut, mache ich gern, keine Frage. Ja, zu mir als Person, gut, ich bin natürlich im Prinzip ein Ur-Ulmer, wenn man so wollte, geboren zwar in Tübingen, dort haben beide meine Eltern studiert und dann mit 2 Jahren hier in die Region gezogen, erst nach Reutti in Neu-Ulm drüben, hier aufgewachsen, auf den Waldorf-Kindergarten gegangen, dann auch noch in die Waldorfschule. Da viel mitgemacht und im Prinzip ist ja mein Opa auch schon jahrelang im Stadtrat gewesen. Ich glaube, 18 Jahre lang war der Stadtrat für die Union, für die CDU. Und mein Uropa müsste es sein, der war auch Münsterpfarrer hier, als die Spitze eingeweiht worden ist. Also die Familie ist schon sehr verwurzelt, auch in Ulm. Mhm. Und das ging mir persönlich dann schon auch so, dass ja Ulm meine Heimat ist. Natürlich nach der Schulzeit, da wollte man dann doch mal raus. Das ist dann, Ulm ist halt doch nicht immer der Nabel der Welt. Und da war ich wirklich froh, auch mal wegzukommen. Da bin ich meinen Eltern nach wie vor auch sehr, sehr dankbar, dass sie mich und meine Geschwister alle recht früh auch ins Ausland haben gehen lassen, einfach mal, um dort Erfahrung zu sammeln, also in der Schulzeit bereits, um auch Sprachen zu lernen, Erfahrung zu sammeln. Und da war für mich klar nach dem Abi, dass ich jetzt erstmal raus will. Und dann war natürlich immer die Frage, wohin? Ich hatte dann erst ein paar Praktika gemacht, unter anderem auch in Südafrika, bevor ich dann mit Studium begonnen hatte. Und das Studium, da war, ich glaube, das geht vielen Jugendlichen so nach dem Abitur, mir nicht so ganz klar, wo ich eigentlich hin möchte. In Betracht kam BWL oder auch Jura, weil das war so ein bisschen das, was ich von zu Hause kannte. Bio war auch noch eine Sache, beziehungsweise Medizin, was mich einfach gereizt hatte. Am Ende hatte ich mich dann für einen Studiengang entschieden, der ganz neu im Prinzip auf dem Markt war. Der war gar nicht so weit weg, nämlich in Augsburg. Das war der Diplom-Wirtschaftsjurist. Mhm. Und habe dann aber nach dem zweiten Semester oder was noch im ersten, also habe relativ schnell mich dann für normales Jura entschieden und das dann auch weitergemacht und fertig gemacht in Augsburg, Lyon und in Tübingen dann am Ende. Schlussendlich fürs Referendariat bin ich dann allerdings wieder nach Ulm gekommen. Ob das jetzt am Lieblingsessen lag, weiß ich nicht, aber das war natürlich so ein Zwiebelroschbraten mit Kässpätzle, den gibt es halt in Schwaben und da muss man halt dann auch in Schwaben bleiben.
Im Nord muss man lange suchen, das stimmt.
Und sonst, klar, persönlich, Hobbys habe ich eine ganze Menge, wie jeder andere auch. Man tut sein Bestes, aber das A und O ist, denke ich, die Freunde, das Netzwerk und Familie und ja, einfach auch die Möglichkeiten, sich auszutauschen und das ist eigentlich das, wo mir immer ganz wichtig ist.
Wenn Sie jetzt sonst nicht im Wahlkampf unterwegs sind, es ist ja auch nicht jedes Jahr Bundestagswahl, was machen Sie dann sonst so?
Wenn ich nicht im Wahlkampf unterwegs bin, habe ich klar mehrere Dinge, die mich beschäftigen. Zum einen beruflich bin ich bei uns im Familienunternehmen mit drin in der Geschäftsleitung, bin aber auch zugelassener Rechtsanwalt und habe damals im Referendariat schon eine kleine Datenschutzkanzlei gegründet, wo ich Datenschutzbeauftragter für verschiedene Unternehmen hier vor Ort bin. Und das ist bei mir in der Familie eigentlich immer sehr wichtig gewesen. Wir sind alle eigentlich gut ehrenamtlich engagiert. Jetzt nicht alle politisch, so wie jetzt die Jessica bei der Jungen Union oder ich selber ja auch ein bisschen. Und bei mir waren das relativ schnell die Wirtschaftsjunioren. Das ist ein Verband junger Unternehmer, der ehrenamtlich deutschlandweit tätig ist, bei denen ich mich engagiert habe. Und wie so oft im Ehrenamt, wenn man dann mal anfängt, sich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, dann kommt immer mehr Arbeit auf einen zu. Deswegen bin ich jetzt seit 4 Jahren im Bundesvorstand, unter anderem jetzt auch als Bundesvorsitzender, was eine sehr, sehr zeitintensive Sache ist. Wir haben über 10.000 Mitglieder. und 215 Kreise, da ist man viel in Deutschland unterwegs, lernt auch Ecken kennen, die man sonst wahrscheinlich nie hätte kennengelernt, und das beißt sich durchaus auch manchmal mit dem Wahlkampf, das kann man schon sagen, weil natürlich das Ehrenamt sich auch immer sehr auf die Wochenenden konzentriert, und da hat man natürlich auch einen Anspruch an mich als Bundesvorsitzenden, da kann ich dann nicht immer in Ulm sein, wenn ich jetzt ein 60-jähriges Jubiläum oder jetzt hat ein 25-jähriges Jubiläum letzte Woche in Neuruppin in Brandenburg, und da wird natürlich dann schon auch erwartet, dass ich dann dort bin. Das mache ich auch gerne. Oder wir hatten jetzt gerade erst den Bundeskongress in Köln mit über 1000 jungen Unternehmern und Führungskräften. Also das sind dann Themen, da kann ich nicht einfach sagen, ich bin da jetzt nicht da, weil Wahlkampf ist. Und das ist manchmal ein bisschen ein Interessenskonflikt in der Tat zurzeit.
Wir merken also, es kommt definitiv keine Langeweile auf, wenn Sie jetzt nicht gerade auf die Bundestagswahl hinarbeiten.
Nein, also absolut nicht. Im Gegenteil, sind so viele interessante Baustellen. Man muss immer wieder auch dann mal sich entscheiden, etwas nicht zu tun. Und das fällt mir manchmal sehr viel schwerer, weil es sich interessant anhört oder auch spannend sein könnte. Und man muss, glaube ich, sich dann doch auch immer wieder mal bewusst gegen etwas entscheiden. Und das fällt mir nicht immer leicht.
Mhm. Gleich wollen wir jetzt auch hier in der Sendung noch ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen, vor allem dann in außenpolitische Themen nach einer kurzen Musikunterbrechung. Ihr hört der FreeFM Spezial zur Bundestagswahl. Am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist Alexander Kulitz von der FDP. Ihr hört Radio FreeFM, das Bundestagsspezial 2017. Am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist Alexander Kulitz von der FDP. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen die persönlichen Facts seiner Person beleuchtet und wollen jetzt natürlich so ein bisschen in die Politik, um die soll es ja schließlich auch gehen, ein bisschen einsteigen. Die Sendung gliedert sich so ein bisschen in zwei Teile. Zum einen natürlich die großen außenpolitischen wie auch innenpolitischen Themen, die eigentlich im Wahlkampf überall und immer präsent sind. Wir wollen aber natürlich auch, und das tun wir dann gegen Ende der Sendung, ein bisschen auf die regionalen Themen eingehen. Das heißt, der oder diejenige, die später das Direktmandat hier für die Region bekommt, hat natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe, sich für ihren Wahlkreis zu engagieren. Und auch da wollen wir ein bisschen ihre Ziele als Alexander Kulitz oder auch als FDP genauer beleuchten. Wir sind am Anfang jetzt bei der inneren Sicherheit. Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner fragt sich in einem Spot zur Bundestagswahl, ob die innere Sicherheit möglich ist, ohne die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu sehr einzuschränken. Wie wollen Sie als FDP ohne Vorratsdatenspeicher und Kameraüberwachung die innere Sicherheit eigentlich maßgeblich erhöhen?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil das Thema der Liberalen sind in erster Linie natürlich immer die Bürgerrechte. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir auch für uns reklamieren, dass wir sagen, die Bürgerrechte müssen immer im Zentrum stehen, weil es kann nicht sein, dass der Staat im Prinzip hier oder andersrum, der Staat ist dazu da, die Bürgerrechte auch zu schützen. Und es kann natürlich kein Schutz sein, wenn die Bürgerrechte ausheben oder aufheben. Jetzt ist es allerdings so, dass wir natürlich in einer Zeit leben, in der es auch technisch ganz neue Möglichkeiten gibt und andere Dinge gibt, wo ich immer wieder diese Balance finden muss zwischen Freiheit und Sicherheit. Wir sind eigentlich auch der Überzeugung, dass es nicht unbedingt ein Konträr ist. Also es gibt da durchaus Möglichkeiten, zusammenzufinden. Das Wichtige ist, glaube ich, politisch dann immer die Verhältnismäßigkeit zu beleuchten und zu schauen, bringt's was oder bringt's nichts. Also auch die FDP ist durchaus sehr wohl bereit, darüber nachzudenken, ob ich nicht zum Beispiel, wir haben es jetzt in Freiburg erlebt, das Verfahren, wenn man die genetische Auswertung hätte machen dürfen, hätte man sehr viel schneller den Täter ermitteln können und nicht auf irgendwelche französischen Verkehrskameras abwarten müssen, bis da Bilder kommen. Das sind natürlich Themen, da müssen wir auch ran. Und die innere Sicherheit ist natürlich, ich glaube, bei allen Parteien ist erkannt, dass ein großes Defizit zum Beispiel auch bei dem Polizeivollzugsdienst da ist. Da muss mehr ist. Wir brauchen mehr Polizisten, ganz klar. Allerdings ist auch dann meine persönliche Meinung und auch die der FDP, wir müssen hier auch nicht nur Polizei einstellen, das alleine wird nichts bringen, sondern die Polizei muss dann auch effizient ausgestattet sein. Das heißt, die müssen auch in die Möglichkeit versetzt werden, das zu tun, was sie tun sollten, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. Und da frage ich mich schon manchmal, ob das denn jetzt notwendig ist, dass unbedingt die Polizei ausrückt, wenn ich einen Autounfall hatte, um dann den Blechschaden aufzunehmen, damit die Versicherung nachher weiß, wer schuld war. Damit habe ich die Einsatzkräfte gebunden, damit habe ich wirklich Kapazitäten auch gebunden, auf Staatskosten in Anführungszeichen. Da weiß ich nicht, ob das so richtig ist, ob wir nicht mal grundsätzlich auch hier neu denken müssen. Das heißt, die Polizei auch hier da einzusetzen, wo wir sie brauchen. Ich habe das im Wahlkampf jetzt erlebt von einem Rewe-Inhaber aus Ehingen, der mir mal gezeigt hatte, was allein bei ihm vor Ort an Diebstählen passiert ist dieses Jahr. Und wenn er die Polizei gerufen hatte, hieß es großteils, sie hat keine Einsatzwägen mehr zur Verfügung. Mhm. Und das kann natürlich nicht sein. Das heißt, auf der einen Seite wird zwar der Unfall, der wird bearbeitet, oder wenn ich jetzt hier vor dem Haus falsch geparkt habe, da brauche ich mich auch nicht drum kümmern. Das Knöllchen ist relativ schnell da und wird auch vollstreckt. Andererseits, wenn ich tatsächlich jemanden mit krimineller Energie gefasst habe, Dieb oder Ähnliches, und ich mir dann anhören muss, es stehen keine Einsatzwägen zur Verfügung, dann merken wir schon, dass da irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Und ich glaube, wir brauchen nicht einfach nur mehr Polizei, sondern wir müssen auch neu ordnen, was sind die Prioritäten, wann die Polizei wie sich aufzustellen hat und wo sie tätig werden muss.
Mit dieser Meinung reihen Sie sich ja auch ein bisschen ein in den parteipolitischen Kollegen. Das Beispiel mit dem Blechschaden hat beispielsweise auch Cem Özdemir im ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, einen Tag nach dem TV-Duell, wo die kleineren Kandidaten sich vorgestellt haben, genannt. Auch die SPD und die Union befürworten ja eine Aufstockung der Polizei. Wenn ich jetzt nochmal die beiden Stichwörter Vorratsdatenspeicherung bzw. Kameraüberwachung anspreche, prinzipiell Themen, die mit Ihnen als FDP machbar sind oder eher nicht?
Ich glaube, wie gesagt, es geht immer um die Abwägung. Prinzipiell machbar, also gerade bei der Vorratsdatenspeicherung gibt es bis heute überhaupt keinen Beleg, dass es irgendwas bringt. Weil hier geht es um die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Persönlich würde ich sogar sagen, ja, auch da kann man drüber reden. Aber was ich dann ganz zwingend, was für mich persönlich zwingend notwendig wäre, ist, dass ich dann ganz klare Vorbehalte habe, ab wann ich auf diese Vorratsdatenspeicherung zugreifen kann. Weil das Punkt ist ja, ich habe hier eigentlich einen schon recht hohen Eingriff in die Bürgerrechte, ohne dass ich davor im Prinzip gefeit bin, dass nachher eben die Bürger, die sich in der Regel normal verhalten und mal ein Vergehen hatten, die werden ja belangt und das sehr, sehr schnell. Diejenigen, die von vornherein kriminelle Energie haben, die haben in der Regel auch Mechanismen gefunden, dass sie zum Beispiel nicht an der richtigen Adresse gemeldet sind. Ja, dann ist es natürlich schwieriger, die zu ermitteln. Und ich glaube, wo wir hingehen müssen, ist, wir müssen jetzt wieder möglich... Was ich nicht wollte, ist, dass die Vorratsdatenspeicherung dann dafür genutzt wird, zu schauen, wer jetzt hier den Strafzettel verursacht hatte, weil er im Prinzip über die rote Ampel gefahren ist und ich über das Kennzeichen sehr schnell dann oder über die Vorratsdatenspeicherung an die Person komme. Sondern das müsste wirklich dann so sein, dass ich das nur in Fällen von ganz gravierenden Straftaten, also Verbrechen, wo ich klar definiere, hier ist eine hohe kriminelle Energie. Nur für diese Auswertung könnte man zurückgreifen auf Vorratsdatenspeicherung. Das ist aber nicht Meinung der Partei, das ist meine persönliche Meinung, weil die Partei nach wie vor keinen Beleg hat, dass die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie in anderen Ländern auch durchaus gegeben ist, dann tatsächlich zu dem Erfolg führt, was man ihr oft was man ihr oft zusagt, was aber gar nicht der Fall ist und in der Regel dann irgendwann abdriftet eben, dass man die einfacheren aufzuklärenden Delikte, da nimmt man dann schnell die Vorratsdatenspeicherung, da greift man dann zu, aber bei den großen, schwerwiegenden Dingen hilft es nichts und das ist natürlich dann eben, was ich meinte mit der Abwägung, so funktioniert es dann nicht.
Was wären dann als Alternative andere Instrumente, um die Polizeiarbeit ein bisschen effizienter zu gestalten? Sie haben gerade eben schon gesagt, die Aufgabengebiete vielleicht ein bisschen anpassen, das bedeutet, dass die Polizei jetzt nicht mehr raus auf die Straße muss und Blechschäden aufnimmt. Gibt es aber irgendwelche andere technischen Möglichkeiten, die aus Ihrer Sicht bzw. Sicht der FDP geeignet wären, um die Polizeiarbeit ein bisschen effizienter und zielführender zu gestalten?
Also auch da ist es natürlich auch eine Frage der Gesetzgebung. Das heißt, ich muss durchaus der Polizei dann auch die Möglichkeiten geben, durchzugreifen. Das ist vielleicht nicht immer in der Form gegeben. Die Polizei hat einen sehr... Ja, man muss sehen, dass wir hier jetzt in ein neues Zeitalter auch kommen. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu durch Digitalisierung und anderes. Aber das Polizeirecht, wie wir es kennen, überhaupt auch unser Strafrecht, das sogar noch älter ist als das BGB und das Strafprozessrecht, das sind sehr alte Rechtsgebiete, die im Prinzip noch aus dem vergangenen Jahrhundert kommen. Und auch die Ausstattung der Polizei, das war eine sehr, sehr geniale Sache, wie wir das geschafft haben, in unserem Rechtsstaat auch abzuwägen, wie weit darf die Polizei gehen, also diese Abwägung, kein Polizeistaat zu sein und trotzdem eine effiziente Schutzmechanismen zu haben, da muss man, glaube ich, neu ran. Das heißt, es geht nicht unbedingt nur darum, der Polizei neue technische Funkgeräte und anderes, dass das funktioniert, das muss sein. Sondern es geht auch darum, ihnen die Optionen zu geben, handlungsfähig zu sein. Und das ist eine Frage der Gesetzgebung. Mhm. Dass also die Polizei sich im Rahmen des Rechts, also ich bin nach wie vor ein großer Freund davon, dass wir zum Beispiel die Belehrungspflichten der Polizei, die müssen nach wie vor folgen, dass man sich nicht selber belasten muss und anderes, Nemo Teneto Grundsatz, diese Themen, aber ich muss auch durchaus der Polizei dann die Möglichkeiten geben, zu handeln. Und das ist, glaube ich, nicht in allen Fällen immer gegeben. Das halte ich für fast wichtiger, um eine effiziente Polizei zu haben, als eben nur, und Videoüberwachung per se macht das auch nicht, sondern ich brauche vielleicht hier durchaus technische Hilfsmittel, aber ich brauche keine flächendeckende Überwachung, weil das mir auch noch nichts bringt, außer eine ganze Menge Daten. Mhm. Aber die Datenauswertung wird dadurch auch nicht unbedingt effizienter, geschweige denn die Sicherheit wird dadurch auch noch nicht erhöht. Und ich glaube, da muss man halt wirklich ran in der Sicherheitspolitik, in der inneren Sicherheitspolitik, um mal nochmal neu fragen, welche Aufgaben hat die Polizei in Zukunft zu stemmen? Wie muss sie gesetzlich ausgerüstet werden, damit sie diesen Aufgaben nachkommen kann und technisch und personell? Und die Sache muss man angehen.
Das heißt, es geht primär auch um die Gesetzeslage bei der Polizei, die die FDP anpassen möchte.
Die FDP geht ja dieses Mal mit dem Spruch neu denken auch in den Wahlkampf und da ist ganz viel dran, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit gelandet, wo sich ganz viel verändern wird. Und da müssen wir manchmal auch drüber nachdenken, alte bewährte Gesetze und alte Zöpfe abzuschneiden, die sich wirklich bewährt haben im analogen Jahrhundert, aber die vielleicht für die kommende Zeit, fürs digitale Jahrhundert so nicht mehr ganz passen. Und was ich mir persönlich da manchmal wünsche, ist eben nicht diese Flickschusterei an den alten Gesetzen, die dann oft in der Verschlimmbesserung irgendwas nochmal für ein paar Jahre rettet, sondern auch manchmal den Mut zu haben, alte Sachen ganz einzustampfen, neu zu denken und auch mal den großen Wurf zu wagen und Dinge mal neu zu reformieren. Auch im Sicherheitsrecht, durchaus.
Das Thema Neudenken wäre ja auch im Thema Rente durchaus angebracht, kann man sagen.
Ohne Frage.
Mittlerweile beschäftigen sich ja sehr, sehr viele junge Leute auch mit der Rente, was nicht daran liegt, dass, denke ich, die Rente so ein attraktives Thema ist, was man beim Feierabendbierchen klärt. Aber die Rente ist eben ein Thema, wo auch schon in der Schule sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass es eben auf die private Vorsorge ankommt und man im Vergleich zu jetzt den Generationen vor uns nicht in so hohes Vertrauen mehr in die staatliche Rentenkasse haben darf, dass man im Alter später gut versorgt ist. Was möchten Sie, was möchte die FDP denn auf Bundesebene ändern bzw. am Rentensystem anpassen, dass solche Themen wie Altersarmut oder auch eine sehr, sehr unfaire Versorgung mit Rentenzahlungen behoben wird oder verbessert wird?
Also ganz klar, hier ist es in der Tat neu denken. Die FDP hat verschiedene Vorschläge. Ein Vorschlag, den ich sehr, sehr gut finde, ist ein Baukastensystem. Das heißt, auch von vornherein transparent zu machen, was werde ich am Ende in der Rente haben. Die FDP weigert sich zum Beispiel auch, so eine starre Altersgrenze vorzuschreiben und zu sagen, mit 67, mit 63, mit wie auch immer, geht man dann in Rente, sondern auch das möchte die FDP gerne flexibilisieren. Und dann möchten wir ein Baukastensystem, wo jeder im Prinzip auch weiß, wenn er in Rente geht, was hat er denn dann? Was bleibt denn dann noch übrig?
Ein drittes Thema ist... Was macht so ein Baukastensystem genau? Also schafft es mehr Transparenz oder ändert es auch an der Einzahlungsmodalität was?
Zum einen schafft es auf jeden Fall mehr Transparenz. Geplant ist sogar, dass ich das direkt abrufen kann, mein persönliches Konto, jederzeit gucken kann, was wäre drin.
Und wie beim Online-Banking quasi.
Wie beim Online-Banking. Und zum Zweiten ist es natürlich auch eine Frage, wir haben wahrscheinlich in der Zukunft viel mehr noch als jetzt diese Wechsler. Das heißt, es ist nicht mehr, wer einmal beim Daimler schafft, der schafft sein Leben lang beim Daimler. Das werden wir in der Form wahrscheinlich nicht mehr haben. Wir haben viele Freelancer, wir haben viele Solo-Selbstständige. Das sind übrigens die Leute, die massiv betroffen sein können in der Zukunft von Altersarmut, die dann in einer gewissen Zeit mal auch als Startup sich versuchen, vielleicht auch mal scheitern, dann wieder im Angestelltenverhältnis sind, dann vielleicht nochmal nebenher Einkünfte in einer ganz anderen Form haben. Und zurzeit ist es alles etwas schwierig. Schöner wäre es natürlich, wenn ich dann ohne Probleme diesen Transfer jederzeit machen kann. Ich bin mal verbeamtet, kriege meine Bezüge, bin dann aber in der freien Wirtschaft und mache mich dann selbstständig. Da hätte ich drei verschiedene Vorgänge jetzt derzeit was die Rentenkassen allein schon angeht. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Schöner wäre es, so ein Baukastensystem zu haben, dass ich weiß, okay, die 8 Jahre, die ich im Beamtentum gearbeitet habe, habe ich mir was auf mein Konto eingezahlt. Die kommenden 12 Jahre, die ich im Angestelltenverhältnis war, habe ich nochmals eingezahlt und jetzt habe ich mich nochmal selbstständig gemacht, habe die Möglichkeiten, da auch nochmal Rücklagen zu schaffen, die laufen auch noch auf meinem Konto auf und dann bin ich irgendwann in der Situation, dass ich sage, also gut, das wäre am Jahresende, das wäre jetzt übrig im Prinzip, wenn ich jetzt mit 60 oder auch mit 63 schon in Rente gehen würde, wäre das ein Betrag, mit dem kann ich gut leben, vielleicht ist es weniger, als ich vorher verdient habe, das mag gut sein, oder ich kann auch durchaus sagen, nö, es geht weiter, warum soll ich denn gezwungen werden, jetzt aufzuhören. Und das gilt ja auch gerade für Berufsgruppen wie bei mir. Als Rechtsanwalt bin ich wahrscheinlich länger in der Lage zu arbeiten. so Gott will, als wenn ich jetzt in einem Arbeitsverhältnis bin, wo es einfach um körperliche Arbeit geht, wo ich sicherlich, also nach 30, 40 Jahren dann schnell an Grenzen gerate, an die ich als Rechtsanwalt weniger komme, weil ich da einfach eine andere Möglichkeit habe, noch länger im Alter zu arbeiten.
Sagt allerdings Alexander Kulitz, er ist heute zu Gast hier bei der Plattform bei Radio 4FM, Special zur Bundestagswahl 2017. Das Thema Rente soll uns gleich noch in der Sendung ein bisschen weiter beschäftigen. 3FM. Ihr hört Radio 4FM, Sondersendereihe zur Bundestagswahl 2017. Zu Gast ist Alexander Kulitz von der FDP. Gerade eben geht es um das Thema Rente. Wir haben schon ein bisschen gehört, was denn die FDP als Alternativvorschläge zum bisherigen System hätte. Sie haben jetzt gerade eben im Zwischengespräch gesagt, dass eine Bürgerversicherung, wie es beispielsweise in Österreich der Fall ist, für Sie als FDP nicht machbar wäre, beziehungsweise wenig sinnvoll ist. Warum nicht?
Also was die FDP sehr gerne hätte, ist so eine Art One-Stop-Shop oder das liberale Bürgergeld, wie es heißt. Das heißt, dass ich im Prinzip nicht mehr von Behörde zu Behörde rennen muss, um meine Leistungen, sozialen Leistungen zu erhalten, sondern dass ich wirklich eine Stelle habe, wo die sozialen Leistungen zusammengeführt werden. Was wir nicht glauben, was zielführend ist, ist die Aufhebung des Wettbewerbs oder des Marktes. Was mit einer gewissen Struktur natürlich dann entsteht. Und wir glauben sehr wohl, dass es sinnvoll ist, gewisse Möglichkeiten auch den Einzelnen noch zu lassen, sich selbst dann auch zu versorgen, sich selbst auch noch fürs Alter im Prinzip die Vorsorgen ja zu schaffen. Weil ich persönlich sehe auch nicht, also wir haben ein großes Problem in Deutschland, auch ein Gerechtigkeitsproblem, aber in erster Linie haben wir ein Generationengerechtigkeitsproblem. Und da wird mir viel zu wenig im Wahlkampf auch drüber geredet. Und ich glaube persönlich auch nicht mehr wirklich an ein Rentensystem, was auf einen Generationenvertrag basiert, solange wir nicht mehr die Kinder haben in Zukunft oder die Arbeitnehmer haben, die in Zukunft die Wertschöpfung schaffen, die dann im Prinzip für die bereits Pensionierten bezahlen. Da sehe ich ganz, ganz, ganz große Probleme und da möchte ich eigentlich schon auch, dass wir da mal neu denken und uns auch auf einen großen Wurf mal einigen. Wie gesagt, meine Überzeugung ist nicht, dass der große Wurf bedeutet, alle zahlen in ein System, egal ob Beamten oder Selbstständige oder Startups oder Angestellte, am besten dann noch auch was Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter angeht. Da kann man dran glauben. Mein persönliches Problem ist, ich erlebe dann sehr schnell auch, wie man dann doch wieder Schlupflöcher sucht oder eigene Vorteile sucht.
Ich glaube schon, nicht einzahlen zu müssen, oder?
Nicht einzahlen zu müssen, weniger, sondern auch dann die Leistungen im Prinzip für sich selber dann zu maximieren. Interessanter finde ich durchaus, wenn man da auch marktwirtschaftlich herangehen kann. Das heißt, Verantwortung wird auch prämiert, wenn sich jemand verantwortlich verhält, wie es zum Beispiel auch bei den privaten Krankenkassen ist. Wenn ich keine Leistungen in Anspruch nehme, habe ich ja die Möglichkeit, mir auch Rückzahlungen zu holen und Ähnliches. Das sind ja dann auch Prämien, die aber alle anderen auch schützen, die mit dabei sind. Und was mich natürlich an der Rente ein bisschen oder überhaupt an den Systemen stört, ist, dass wir in einer Zeit, wo wir Null-Zinspolitik haben, eigentlich Geld verbrennen, de facto, beziehungsweise nicht in der Situation sind, das Geld auch da anzulegen, wo es wirklich sinnvoll wäre. Ich gehe durchaus auch so weit zu sagen, dass ein Teil davon in Risikokapital gesteckt werden dürfte, zum Beispiel in die Startup-Finanzierung. Alleine wenn wir überlegen, es würde erlaubt sein, mehr in Aktien zu gehen, dann würden die Rentenkassen, aber auch die Pflegekassen, die Gesundheitskassen mitpartizipieren an dem Wohlstand der deutschen Wirtschaft. Das heißt, wenn es der deutschen Wirtschaft gut geht, die Aktienkurse hochgehen, profitieren auch unsere Sicherungssysteme davon. Klar, ich verstehe das Risiko, dass wenn es uns schlecht geht, wenn die Wirtschaft bröckelt, dass dann natürlich auch das Risiko besteht, dass hier im Prinzip nicht mehr mitpartizipiert wird, weil natürlich die Aktien zurückgehen, Dividenden ausfallen etc. etc. Trotzdem müssen wir uns doch fragen als Gesamtgesellschaft, ob das eigentlich fair ist, dass wir die Umverteilung zwar immer dann vornehmen, wenn etwas gut läuft, das Risiko wird aber nicht umverteilt. Und gerade bei diesen Formen, wie jetzt zum Beispiel in der Rente, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in Jahren, in denen es gut läuft und ich Geld in der Rente habe, die Rente durchaus auch Geld verdienen darf in der Zeit, weil sie zum Beispiel in Aktien ist. Das spart sich ja dann nach FDP-Idee auf meinem Konto im Prinzip an. In den Jahren, wo es dann nicht so gut läuft, werde ich wahrscheinlich nicht die gleichen Wachstumsraten haben, wie ich sie in Jahren hatte, wo es gut gelaufen ist. gelaufen ist. Nur zurzeit, sind wir mal ehrlich, sind wir null Zinsphase drin. Mhm. Welchen Wachstum habe ich denn? Ich habe eher Probleme bei all den Sozialsystemen, dass ich mit dem Generationenvertrag und der Nullzinspolitik derzeit einfach hier in, ja, oder zukünftig auch in Probleme reinkomme. Also ich selber bin da doch nach wie vor ein Freund eines kapitalgedeckten Modells, ja.
Mhm. Das heißt, das Format Neudenken spielt sich auch bei Ihnen bei der FDP in der Rente wieder. Sie haben jetzt gerade eben auch das Stichwort Gerechtigkeit angesprochen. Die soziale Gerechtigkeit ist ja nicht das Kernthema Ihrer Partei, sondern mehr der SPD. Trotzdem habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, dass aus Ihrer Sicht ein paar Dinge geändert werden müssten, was die Gerechtigkeit zwischen den Generationen beispielsweise angeht oder auch die allgemeine Chancengerechtigkeit. Welche Punkte wären das denn konkret?
Ach, ganz viele. Ich meine, ein Punkt ist sicherlich die Staatsverschuldung. Das ist eine Sache, die ich eigentlich nicht wirklich tragbar finde, dass man uns hier eigentlich verspricht von allen möglichen Seiten, man würde sich um die Jugend kümmern, man würde unsere Interessen auch in der Politik vertreten. Mich freut es auch gerade, dass wir im Wahlkreis, das kann ich wirklich sagen, so viele junge Kandidaten haben. Das finde ich super. Aber dieser Umgang, den finde ich nicht in Ordnung. Ich finde eine Schuldenbremse auch mal richtig, meinetwegen im Grundgesetz zu verankern, das ist durchaus angemessen, weil wir haben ein demografisches Problem, das brauchen wir auch nicht leugnen. Und wir belasten die zukünftigen Generationen ungemein damit, wenn wir denen im Prinzip nur noch Schuldenberge hinterlassen. Das spiegelt sich aber auch in ganz, ganz, ganz vielen Dingen wieder. Weil ich glaube, jeder, auch von den eher Jüngeren, wenn man sich mal ernsthaft fragt, welche Chancen haben wir heute noch im Verhältnis zu den Chancen, die unsere Eltern oder auch Großeltern hatten, als sie so alt waren wie wir. Das waren andere Zeiten, ganz klar. Aber das ist auch ein Thema der Generationengerechtigkeit, dass wir eigentlich eine dermaßen überregulierte Gesellschaft langsam haben, dass ich mich gar nicht mehr so entfalten kann, wie es vielleicht noch meine Eltern oder Großeltern konnten. Und das finde ich eigentlich auch nicht immer fair. Und ich möchte jetzt gar nicht von so Einzelheiten reden wie... Also es tun sich ja auch Dinge. Aber das finde ich eigentlich verheerend und ich möchte eigentlich mich auch dafür einsetzen, dass wir gerade diese Entbürokratisierung, die Überregulierung so weit möglich auch wieder zurückfahren können, damit auch junge Menschen wieder die Perspektive haben, sich selber entfalten zu können.
Was wäre da der allererste Punkt, den Sie angreifen würden, wenn es um Deregulierung geht?
Fangen wir mal, das kann im Baurecht zum Beispiel mal ansetzen. Wer kann sich denn heute noch ein Eigenheim leisten? Würde gar nicht mehr funktionieren. Bauen ist dermaßen teuer geworden, dass wenn meine Großeltern vielleicht noch 30 Jahre gebraucht hatten, um das Häuschen abzubezahlen, bei meinen Eltern waren es vielleicht die 40 Jahre, bin ich heute schon, da bin ich bei 60, 70 Jahren. Das heißt, ich werde es in meiner Generation gar nicht mehr hinbekommen, das Haus abzubezahlen. Könnte man mal sich fragen, warum ist denn das so teuer geworden? Und da gibt es 1000 Gründe. Gut, da kann man jetzt auch wieder sagen, Nullzinspolitik, deswegen Betongold, da gehen viele Investitionen rein. Man kann auch sagen, es werden keine neuen Flächen mehr zugelassen, um zu bauen. Ich glaube, es gibt aber auch viele andere Gründe. Zum Beispiel sind die Bauregularien so strikt geworden, dass es allein, auf was ich alles achten musste, bei der Dämmung etc., 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 das macht Bauen teuer. Da braucht man sich nichts vormachen. Also muss ich doch mal hingehen und ernsthaft fragen, das ist aber jetzt ein Landesthema, ob ich tatsächlich Grünbedachung brauche oder ob ich überdachte Fahrradstellplätze brauche. Muss das denn sein, auch wenn es ein Altersheim ist? Und was ich mir eigentlich wünsche in der Politik, ist einfach eine pragmatischere und flexiblere Politik. Wir müssen nicht alles regeln, was sich auch in der Vergangenheit eigentlich als bewährt hatte. Was ich mir wünsche, sind auch wieder mehr solche, ich nenne es mal Generalklauseln in den Gesetzen. Den Juristen auch im Prinzip die Möglichkeit geben, Recht zu sprechen, indem man auch gerecht sein kann, weil man abweichen kann auch mal. Nicht immer, weil ein Skandal entstanden ist, alles so im Detail durchregeln, dass ich nachher eigentlich ganz andere neue Lücken geschaffen habe, die nicht bewusst waren. Kein Politiker macht ein Gesetz aus bösem Willen, absolut nicht. Aber ich brauche doch wieder das Vertrauen in die Menschen, auch in die Juristen, auch in die Gesellschaft. Und das schaffe ich doch nicht, indem ich die Verantwortung immer wegnehme und sage, ich regle das in Berlin, in Stuttgart oder auch hier kommunal, sondern ich muss den Menschen doch vertrauen. Also das ist für mich einer der Hauptgründe, warum die FDP auch meine politische Heimat geworden ist.
Mhm. Viele Menschen empfinden es ja auch als ungerecht und da sind wir jetzt so ein bisschen beim neuen Thema, dass Einwanderer direkt mit Sozialleistungen versorgt werden, obwohl sie nicht in die hiesigen Systeme eingezahlt werden. Da gibt es ja viele, die sagen, das ist mit den Regularien, die wir hier in Deutschland haben, nicht unbedingt vereinbar. Und damit sind wir jetzt schon beim nächsten Thema und zwar dem Themenkomplex Migration. Wir alle wissen, wie es aktuell läuft, wie man bei uns in Deutschland Asyl beantragen kann. Auch dort ist Stichwort Bürokratie ein sehr, sehr großes Thema. Was würde denn die FDP anders machen, was die Einwanderungspolitik angeht?
Also das ist ein tolles Thema, weil da ist ganz viel schiefgelaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde, es war absolut auch richtig und dass diese Verpflichtung haben wir. Menschlich, dass wir uns entschieden haben, den Weg zu gehen und zu sagen, ja, wir holen die Leute auch da ab und lassen sie zu uns. Aber dass dann kein Plan B mehr da war, ist natürlich eine verheerende Geschichte gewesen.
Das heißt, 2015, als die Bundeskanzlerin die Grenzen für die Flüchtlinge in Ungarn geöffnet hat, war aus ihrer Sicht eine richtige Entscheidung?
Das war menschlich gesehen auf jeden Fall eine Verantwortung. Das muss so sein. Wir sind Menschen und wir müssen zusammenstehen. Und wenn man merkt, es gibt keine Optionen, dann dürfen wir unsere Werte deswegen nicht verkaufen. Der Punkt ist nur, eigentlich sind wir Deutschen recht gut im Organisieren. In dem Fall haben wir aber massiv versagt, auch staatlicher Seite. Weil und das ist vielleicht ein schönes Beispiel, dass Bürokratismus per se keine gute Form der Organisation darstellt. Ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen. Also wir haben ja bei uns in der Firma sehr viele auch Flüchtlinge eingestellt. Wir hatten relativ schnell, auch letztes Jahr bereits, eine 2%-Quote ausgeschrien und gesagt, dass wir 2% der Belegschaft mit Flüchtlingen besetzen wollen. Klammer auf, eigentlich ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, weil wir aus rassischen Gründen Leute bevorziehen. Aber das war ganz klar bei uns in der Familie unisono, das wollen wir so machen. So, und dann haben wir einen Mitarbeiter, einen sehr, sehr engagierten, einen tollen Mann, der die Duldung auf 3 Jahre hat, aber alle 3 Monate kann man zum Amt rennen und wieder gucken, dass er nochmal eine Arbeitsgenehmigung bekommt. Warum denn, wenn er eh schon 3 Jahre die Duldung hat? Führt natürlich dazu, dass ich ihm als Unternehmer gar nicht die Möglichkeit geben kann, sich fortzubilden an der Maschine zum Beispiel, wenn ich gar nicht mehr weiß, ob er in 3 Monaten überhaupt noch arbeiten darf. Warum dieser Bürokratismus? Warum muss das sein? Und es geht in ganz viele Bereiche. Was stellt sich jetzt die FDP vor? Ja, die FDP hätte an allererster Stelle mal eine ganz klare Abgrenzung. Um was geht's eigentlich? Weil ich habe bei der Migration ja 2 ganz verschiedene Strömungen. Ich habe Menschen, die wollen nicht hierher kommen, die müssen aber hierher kommen. Kriegsflüchtlinge zum Beispiel. Die können nicht daheim bleiben. Die wären viel lieber daheim geblieben. Ich habe andere Menschen, die könnten daheim bleiben, wollen aber nicht daheim bleiben, weil sie hierher kommen wollen. Weil sie sagen,
Stichwort Wirtschaftsflüchtlinge.
Ich würde es nicht mal Wirtschaftsflüchtlinge nennen, aber auch Menschen, die sagen, ja Mensch, ich möchte in dem Land was lernen, ich möchte mich fortbilden, ich möchte da beisteuern. Ich mag diese liberale Gedanken zum Beispiel. Natürlich habe ich auch den großen Block der Wirtschaftsflüchtlinge in Anführungszeichen. Das sind Menschen, die keine Perspektiven mehr zu Hause sehen. Die müssten nicht unbedingt gehen, aber weil sie so perspektivlos geworden sind, sind sie quasi wieder gezwungen, irgendwo sich was Neues aufzubauen, was Neues zu suchen.
Jetzt ist aber diese, wenn ich da kurz zwischenfragen darf, diese 2- oder 3-Teilung, die Sie gerade angesprochen haben, überhaupt machbar? Weil wenn jemand nach Deutschland kommt, sich irgendwo vorstellt und Asyl beantragt, kann dann überhaupt nicht nur aufgrund von Sprachbarrieren, sondern auch vielleicht um persönliche Unterschiede ausgemacht werden. Ist es jetzt jemand, der kommt hierher, weil er den liberalen Gedanken schätzt, weil er in einem freieren Land leben möchte als sein Heimatland, oder ist es jemand, der vor Krieg und Verfolgungsschutz sucht? Wenn man die Gesetze entsprechend anpassen würde, das würde sich ja auch relativ schnell herumsprechen, würden viele ja unter Umständen, die jetzt aus wirtschaftlichen Gründen herkommen, angeben, dass sie aus Verfolgung hergekommen sind. Wie soll hier eine Unterscheidung erfolgen?
Ja, im Prinzip haben wir ja die Situation jetzt schon. Es läuft teilweise übers Asylrecht. Das ist ja purer Hohn eigentlich. Das Asylrecht ist ein ganz, ganz wichtiges Recht eines Rechtsstaats, und zwar ein individuelles Recht. Das ist dann, wenn ich persönlich verfolgt bin, politisch verfolgt bin. Das ist aber ein individuelles Recht. Was wir haben, sind Kriegsflüchtlinge aus vielen unsicheren Ländern, die zu uns kommen, weil sie daheim nicht mehr bleiben können. Aleppo oder so, oder ja gut, da geht es ja Gott sei Dank langsam auch wieder besser. Aber wenn ich in einem von ISIS besetzten Gebiet bin, dann ist es nicht die persönliche Verfolgung von mir, die mich zur Flucht zwingt, sondern das sind Kriegszustände. Und da müssen wir doch dann erstmal im Prinzip definieren, wo sind diese unsicheren Gebiete, und wenn Leute aus unsicheren Gebieten kommen, dann hätten wir als FDP sehr gerne, dass wir denen einen Kriegsflüchtlingsstatus einräumen. Das ist was anderes wie ein Asylstatus. Das ist auch was anderes wie eine Fachkraft, die ich aus dem Ausland anwerben möchte. Das haben wir derzeit noch nicht. Auch ein Einwanderungsgesetz ist ganz wichtig. Da geht es mir jetzt eher, wenn man so will, um die Wirtschaftsflüchtlinge oder auch die High Potentials, die wir ja durchaus brauchen in Deutschland, wenn wir Fachkräfte zu uns kommen lassen wollen oder auch suchen. Und das kann auch im Pflegebereich oder anderen Mangelberufen sein, wo wir sagen, da wollen wir aber auch Leute, die vielleicht zu Hause nicht die Perspektiven haben, gerne zu uns kommen würden, unsere Werte dann auch teilen, die wollen wir zu uns holen. Da brauchen wir klare Regelungen im Zuwanderungsgesetz. Die FDP wünscht sich da schon auch die Überlegung, wie es zum Beispiel in Kanada, Australien, zum Beispiel mit so Punktensystemen mal zu arbeiten. Ich hole mir Punkte weil ich gewisse Qualifikationen bereits mitbringe. Zum Beispiel, du hast es angesprochen, dass ich Deutschkenntnisse schon mitbringe, dann habe ich schon mal einen Punkt. Punkt 2 habe ich zum Beispiel, weil ich jetzt in diesem Mangelberuf eine Ausbildung in meinem Land schon vor Ort hatte. Oder vielleicht noch besser, eine duale Ausbildung nach deutschem Modell in einer Außenhandelskammer irgendwo, wie auch immer. Da gibt es ganz viele Mechanismen. Da sammle ich Punkte und wir können dann sehr wohl sagen, Mensch, dieser Kerl, der hat sich ja vor Ort schon bewährt, warum soll der nicht zu uns oder das Mädel, warum soll die nicht zu uns kommen dürfen? Und da hinzugehen, das ist, glaube ich, auch noch eine Form, die auch bei dem Themenkomplex behandelt werden dürfen. Hier geht es mir absichtlich nicht um die Kriegsflüchtlinge oder um die Asylsuchenden. Asylsuchende könnten auch aus Ländern kommen, die wir als absolut sicher definieren, wenn sie politisch verfolgt werden. Wir sind noch nicht so weit, dass es jetzt bei Trump der Fall wird, aber ich glaube, bei Erdogan, da kommen wir langsam in solche Sphären, dass da Leute politisch verfolgt werden, persönlich politisch verfolgt werden von einem Staat, der per se erstmal sicher ist. Die Türkei ist nach wie vor kein Kriegsgebiet. Und das ist Asylrecht. Kriegsflüchtlingsrecht oder dieser Kriegsflüchtlingsstatus, den gibt es nicht, wäre dann nochmal zu sagen, hier sind einfach Krisenherde, da ist es nicht mehr sicher, da kann diese Familie nicht bleiben, auch wenn sie gerne wollte. Die müssen auch dann bei uns einen entsprechenden Auffang oder entsprechenden humanitären Schutz bekommen. Die Frage ist dann, wie geht man damit um? Und in der Zeit, in der sie hier sind, sollten sie auf jeden Fall dann auch, wenn sie zurückgehen in ihre Länder später, als Botschafter für unsere Politik dann auch wieder nach Hause gehen. Das heißt, natürlich sollten die integriert werden, soweit möglich. Mit Kulturkursen, mit Sprachkursen, mit Schulen, wenn sie entsprechend alt sind.
Bezahlt vom Staat oder privat?
Was mich ein bisschen stört, das sage ich jetzt auch ganz offen, ist eigentlich an der ganzen Bezahldebatte, da haben wir, glaube ich, ganz groß versagt. Das ist aber kein politisches Versagen gewesen, das ist auch ein bisschen Versagen durch die Gerichte gewesen. Wir haben 2010, war es, glaube ich, eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht bekommen, da geht es ums Existenzminimum. Kein Mensch hat ein Problem, also ganz klar, Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir brauchen ein Existenzminimum für jeden. Aber wo aus meiner Sicht das Gericht viel zu weit gegangen ist, ist gleich zu erklären, was das Existenzminimum ist. Und da ist eben auch ein Geldbetrag hinterlegt. Die Teilhabe am allgemeinen Leben, das heißt auch der Fernseher gehört zum Existenzminimum. Und da geht es halt schon ein bisschen arg weit. Und ich brauche mich nicht wundern, wenn ich natürlich jetzt in diesen in der Flüchtlingskrise den Fall hatte, dass alle nach Deutschland kommen wollen und nicht nach Belgien und nicht nach Holland und nicht nach Österreich oder in andere Länder, die mindestens genauso sicher sind. Warum? Wenn ich ganz andere Leistungen auskehren muss, zum Beispiel in Form von Bargeld und so weiter, aufgrund auch dieser Existenzminimumsgeschichte, dann ist natürlich der Anreiz ein ganz anderer. Und natürlich versuche ich, in das Land zu kommen, wo ich die größten Benefits habe. Da geht es gar nicht mehr so sehr um die Sicherheit den Menschen, sondern da geht es wirklich darum, dass ich einfach nochmal Extraleistung bekomme. Das ist versaubeutelt worden aus meiner Sicht, aber da kann man die Schuld nicht nur der Politik geben, sondern das ist aus meiner Sicht auch der Rechtsprechung geschuldet. Da hätte man, die Einzigen, die es ändern könnten, wäre tatsächlich das Bundesverfassungsgericht, indem sie ihre Urteil von damals redigieren, weil es gibt halt drei Artikel im Grundgesetz, die sind nicht abänderbar. Ich kann auch kein Gesetz machen, dass das im Prinzip jetzt das Existenzminimum anders regelt, als das Bundesverfassungsgericht getan hat. Deswegen muss hier wirklich nochmal nachgebessert werden. Aber das sehe ich als persönlich als großes, großes Defizit in der Debatte, weil wir müssen natürlich muss der Staat, das ist auch in unserem Interesse, dass wir dort in Vorleistung gehen, auch die jungen Leute ausbilden und so weiter. Aber wir müssen das schon mit Hand und Fuß machen. Wir dürfen nicht die soziale Spaltung im eigenen Land einläuten, weil andere bei uns bedürftige Menschen am Ende weniger bekommen als Menschen, die zu uns kommen und dann hier vielleicht dann tatsächlich in Urlaub wieder zurück in ihre eigene Heimat fliegen. Das sind natürlich dann Dinge, die müssen unterbunden werden, ohne Frage.
Gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Baustellen, die man auch in der Parteienlandschaft kennt. Sie haben jetzt gerade eben auch angesprochen, es betrifft nicht nur die Politik, sondern natürlich auch die Gerichte oder auch jeden von uns, der da ein bisschen eigene Einstellung hat. Damit wollen wir das große Thema der Migration auch abschließen, auch wenn es lange noch nicht ausreichend beleuchtet wäre, und wollen uns nach der nächsten Musikunterbrechung noch kurz einem Kernthema Ihrer Partei widmen, und zwar ist es die Digitalisierung. Ihr hört das Bundestagswahlkampf-Special 2017 hier bei Radio Free FM. Am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist Alexander Kulitz von der FDP. Ihr hört Radio Free FM mit dem Special zur Bundestagswahl 2017. Zu Gast ist Alexander Kulitz von der FDP. Wir möchten jetzt noch gegen Ende der Sendung ein letztes, doch sehr, sehr großes Themenfeld ansprechen. Das ist die Digitalisierung. Ich möchte Sie jetzt nicht fragen, ob Sie für den Breitbandausbau sind, weil ich glaube, da können Sie sich mit jeder Partei die Hand schütteln. Beim letzten Wahlforum der Südwestpresse im Stadthaus war es ja auch tatsächlich so, dass jede Partei von der AfD angefangen bis zu der Partei Die Linke den Breitbandausbau befürwortet hat. Was ich jetzt aber Sie als Stellvertreter der FDP sozusagen fragen möchte, ist, wenn wir jetzt ein rein marktwirtschaftliches System haben, das heißt, der Netzausbau ist relativ teuer und ich baue natürlich auch nur dort, effiziente bzw. gut funktionierende Netze aus, wo ich möglichst viele Kunden erreichen kann. Woanders lohnt sich das ja nicht. Das ist ja bei der Eisenbahn eine ähnliche Problematik. Wie möchten Sie als FDP herantreten? Sie vertreten ja eher den marktliberalen Gedanken. Trotzdem die Anbieter mehr oder weniger zu verpflichten bzw. zu animieren, auch in sehr strukturschwachen Regionen den Breitbandausbau zu fördern.
Ja, also da muss ich auch gleich meinen Kollegen Emmerich von den Grünen nochmal korrigieren. Das hatten wir ja in Ehingen auf dem Podium. Es ist eine FDP-Idee immer schon gewesen, dass wir die Telekom-Aktien verkaufen wollen und nicht die der Deutschen Post, weil wir halten nichts davon, dass der Staat sich überhaupt an diesen noch beteiligt, auch VW, die Telekom-Aktien verkaufen wollen, dadurch wirklich auch eine große Summe, hoffentlich 10 Milliarden, erwirtschaften, die dann ganz klar auch da investiert wird, dass in den Regionen, wo wir nicht die Möglichkeit haben, es marktwirtschaftlich zu regeln, dass da schnell und effizient Breitband gelegt wird. Aber du hast absolut recht, natürlich, das sind alle Parteien einer Meinung. Die Breitbandversorgung hat mit Digitalisierung per se auch erstmal nicht viel zu tun. Das ist die Infrastruktur, die gegeben sein muss, um überhaupt über Digitalisierung zu reden. Und deswegen, da sind alle Parteien einer Meinung. Aber das ist noch nicht das Thema der Digitalisierung. Das sind die Rahmenbedingungen, für die der Staat zu sorgen hat, damit wir über Digitalisierung reden können.
Und wenn Sie sagen, der Staat hat dafür zu sorgen, wie soll der Staat am besten Einfluss darauf nehmen, dass der Netzausbau vorangeht?
Also natürlich der Staat, Infrastruktur, und das ist für mich eine ganz klare Infrastrukturmaßnahme, das ist staatliche Aufgabe. Wie soll das tun? Da gibt es schon viele Ansätze. Ich finde es auch richtig zu sagen, wenn ich zum Beispiel Straßenarbeiten habe, dass dann Leerrohrkabel verlegt werden müssen oder überhaupt schon Kabel verlegt werden müssen, dass ich nicht jedes Mal die Straße wieder aufbuddeln muss und anderes. Wir müssen hier auch Katalysatoren finden. Das heißt Möglichkeiten, dass es schnell, wirklich jetzt schnell vorangetrieben wird. Weil was den Leuten auch zum Beispiel nicht klar ist, ist, dass zum Beispiel der ganze G5-Standard hängt auch wieder vom Glasfasernetz ab. Ich kann kein G5, das ist ein Funkstandard fürs Handy mit 300 Mbits die Sekunde, also weit über den 50 Mbits, die jetzt im Koalitionsvertrag an die Häuser angeschlossen werden sollte. Funktioniert aber nur, wenn die Masten, und davon brauchen wir sehr viel mehr für einen G5-Standard, dann auch mit Breitband versorgt sind, also selber am Glasfasernetzwerk sind. Das sind ganz, ganz viele Themen, da muss der Staat sich drum kümmern. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze, also so eine Netz GmbH oder ähnliches, wo man dann mal überlegt, dass dann alle Marktteilnehmer fairerweise sich über das Netz im Prinzip einloggen können, zu klar definierten Preisen. Kann man genauso für Schiene oder für andere Themen auch überlegen. Das ist sicherlich auch im Bereich der digitalen Infrastruktur eine Überlegung.
Damit wollen wir jetzt auch kurz noch die Brücke zu den regionalen Themen schaffen. Wie weit ist denn die Stadt Ulm aus Ihrer Sicht, was die Digitalisierung angeht?
Also wir haben natürlich in Ulm schon das große Glück mit unserem Bürgermeister Gunter Zisch, dem das selber ein großes Anliegen ist, dass wir da aus Sicht des Bundesvorsitzenden der Wirtschaftsunion, wenn man es deutschlandweit betrachtet, einen Vorreiter haben als Bürgermeister, der da sehr viel versucht, für ein schwäbisches Städtle, wie es Ulm halt ist, da weiterzukommen. Und da haben wir auch im Wahlkreis noch ein paar andere. Ehingen zum Beispiel bin ich auch eigentlich begeistert, was man da versucht. Das ist wichtig. Wir müssen nämlich junge Leute auch daran bringen, Digitalisierung zu verstehen. Mhm. Nicht nur die Breitband, sondern das sind Themen wie in den Schulen. Das fehlt auf und runter. Wir haben noch nicht einmal Programmieren an den Schulen. Das haben wir nicht.
Wäre das auf jeden Fall was aus Ihrer Sicht an die Schule gehört, oder?
Zwingend. Ich meine, wir müssen uns schon mal überlegen, in China ist es Pflichtfach, bei den Kleinsten, bei den Grundschülern. In England ist es Pflichtfach, in den baltischen Staaten ist es Pflichtfach. Überall ist es im Prinzip ein Fach. Was heißt es eigentlich in 10, 15 Jahren, wenn unsere Schüler von der Schule kommen, können die zwar ein Smartphone bedienen, ein Apple, aber sie wissen nicht, wie es funktioniert. Die Kollegen aus China, die dann in 15 Jahren auf den Markt kommen, die können im Zweifel sogar noch was programmieren oder können da sogar mit verstehen, wie das Ding funktioniert. Ich glaube, wir müssen schon erkennen, dass im 21. Jahrhundert, im digitalen Jahrhundert, andere Qualifikationen auch von den Schulen und von den jetzt jungen Menschen erwartet werden, als es in dem vergangenen Jahrhundert war, wo es viel um Allgemeinwissen ging und Themen, die ich heute auf Wikipedia mit meinem Smartphone in Sekunden abrufen kann, die wir früher aber noch lernen mussten, weil es einfach allgemein, ein breites Allgemeinwissen wird immer wichtig bleiben. Aber in Zukunft muss ich auch lernen, dass ich diese Kompetenzen des 21. Jahrhunderts mitbringe. Und da versagen wir noch bisher.
Ich möchte jetzt am Schluss der Sendung noch zwei regionale Themen ansprechen, mit einer Bitte um ein kurzes Statement, was die FDP bzw. Sie, wenn Sie das Direktmandat bekämen, im Bund anders machen würden. Das ist zum einen der öffentliche Nahverkehr. Mehr Schiene statt Straße oder gibt es da eine dritte Variante?
Das ist natürlich immer nur bedingt ist da der Bund für zuständig. Ich glaube, sowohl als auch. Mobilität ist ein ganz, ganz großer Faktor im 21. Jahrhundert und ich freue mich riesig, dass Stuttgart 21 jetzt doch, dass das Projekt umgesetzt wird. War ja eine lange, lange heftige Diskussion. ich halte es für richtig. Ja, wir müssen da ganz schnell ran, dass wir im Prinzip auch die Schiene verbessern, ausbauen, aber auch unsere Straßen. Das ist verheerend, in welchem Zustand die teilweise sind. Da sind manche Entwicklungsländer uns weit voraus. Also da müssen wir schon auch hier ganz, ganz dringend nachbessern. Und das ist Staatsaufgabe. Wir sollten als Staat uns nicht immer um alles kümmern, sondern lasst uns lieber um die Dinge kümmern, die Staatsaufgabe sind, wie die Infrastrukturschaffung, egal ob digital oder auf der Straße oder Schiene, Wasserwege. Das sind Themen, da muss der Staat sich maßgeblich drum kümmern.
Ja. Wie sieht es beim Wohnungsbau aus für Studenten?
Das ist zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt ein Thema auf Bundesebene, aber da haben wir hier in Ulm als Studentenstadt natürlich durchaus auch ein Problem. Wo man da, ja, dass da was passieren muss, ist klar, aber nicht nur für Studenten, allgemein. Wir haben gerade Preise, das ist nicht mehr möglich, sich ein Eigenheim zu leisten. Wenn ich Investoren finde, was auch schon nicht mehr klar ist, ob man überhaupt noch bereit ist, bei den Preisen zu investieren und Wohnbau zu schaffen, weil es dauert zu lange, bis ich das Geld dann auch wieder amortisieren habe, dann muss ich mich auch fragen, dann gehen natürlich die Mieten, sind natürlich dann auf einem Niveau, wo es sauschwierig wird, dann auch für Studenten noch was zu finden.
Also auch ein Thema, wo man auf jeden Fall angreifen müsste aus Ihrer Sicht. Herzlichen Dank, Herr Kulitz, für Ihren Besuch heute hier in der Sendung bei Radio Free FM. Ich denke, viele haben jetzt eine Idee bekommen, was Sie als Direktkandidat für die Region bewegen möchten und auch Sie als FDP. Wir hoffen natürlich jetzt auch am Sonntag auf einen randvollen Wahllokal, auf randvolle Wahllokale und natürlich weiterhin auf einen fairen Wahlkampf. Diese und weitere Sendung gibt es jederzeit zu nachhören auf freefm.de. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.